ja, wir sind bei Aristoteles gewesen letztes Mal vor Weihnachten. Sie erinnern sich, Aristoteles, der die platonischen Ideen in die materielle Welt zurückbringt und in dieser materiellen Welt dann ein teleologisches System aufbaut. In den einzelnen Dingen, die sich hier bewegen, weil sie Formen einer Materie sind und die Materie immer die Möglichkeit zu anderer Form hat, diese einzelnen Dinge besitzen in sich schon ein wesentliches Ziel ihrer Bewegung. Die Bewegung verläuft nicht chaotisch oder zufällig, sondern auf ein bestimmtes Ziel hin. Und dieses Ziel ist vor allem bei den organischen Wesen oder ab den organischen Wesen eine Entelechie, ein Ziel, das diese Wesen in sich haben, nämlich sie sollen ihre eigene Allgemeinheit, ihre Art verwirklichen. Und in diesem Sinne entwickeln sie sich, auf das hin entwickeln sie sich. Wir haben gesehen, es gibt bei Aristoteles dann eine ganze Hierarchie von Entelechien, von bestimmten Arten des Seienden, und zwar eben vom Anorganischen über das Organische in verschiedenen Stufen zum Menschen und dann über den Menschen hinaus, über die Erde hinaus zu den Gestirnen, und das Oberste im Rahmen des Endlichen ist der Fixsternhimmel, die Sphäre des Fixsternhimmels, die alles umwandelt. Aber der Grund auch noch des Fixsternhimmels, haben wir gesehen, ist die letzte unbewegte Grundlage für alles andere, nämlich der Gott als reiner Geist. Und dieser Gott umfasst den Kosmos in sich und bedarf keiner weiteren Begründung mehr. Ist das letzte Prinzip, das nicht mehr von etwas anderem her bewegt wird, daher ein unbewegter Beweger. Dieser Gott wirkt nicht als ein Schöpfer oder als ein Anstoß der Bewegung, sondern also eine Causa Efficiens, sondern er wirkt als Finalursache. Er wirkt als Vorbild, als Ziel, als das, dem alles andere so ähnlich, wie es auf seiner Stufe eben werden kann, so ähnlich wie möglich werden möchte. Ja? Das ist also diese teleologische Konzeption bei Aristoteles bis hinauf, also von den einzelnen materiellen Dingen bis hinauf zum unbewegten Beweger, der also ein schlechthin glückliches Leben führt und reiner Geist ist und alle allgemeinen Formen des Kosmos in sich schaut. Daher nennt Aristoteles ihn auch Noesis Noeseos, also Denken des Denkens, weil diese Inhalte immer rein geistig sind und insofern mit dem Denken ganz identisch. Wir haben gesehen, das ist die Antwort des Aristoteles auf Platon, und die Kritik von daher lautet eben, dass die geistige Ebene nur an einem materiellen wirklich sein kann, eine Form an einer Materie sein muss, und dass erst von dieser Wirklichkeit her dann die anderen übergeordneten geistigen Allgemeinheiten möglich sind und die Ideen Platons dann nur Abstraktionen aus solchen vorliegenden materiellen Gegenständen sein können. Bis hinauf zum Begriff des Seins, der dann überhaupt die äußerste Abstraktion ist. Also das Sein wird verankert in den materiellen Gegenständen, die sinnlich anschaulich vorhanden sind. Wir haben dann die ganze Systematik von Aristoteles auf bestimmte problematische Punkte hinabgeklopft, nämlich die erste war die Frage, wie lässt sich denn Geist und Materie überhaupt verbinden? Aristoteles nimmt das einfach nur als Faktum, die Materie ist immer schon geformt, ja? Oder der Körper ist immer schon beseelt. Diese beiden Seiten sind immer schon verbunden. Aber er bietet dafür keinerlei Antwort, wie diese Verbindung möglich ist. Es soll ja die Materie etwas ganz anderes des Geistes sein, damit er sich daran realisieren kann. Und daher müsste hier auch eine Vermittlung vorausgesetzt sein, oder es müsste gezeigt werden, wie diese Verbindung überhaupt vor sich gehen kann. Aber hierauf gibt Aristoteles keine Antwort. Wir haben gesehen, die Spannung auch in seinem Kosmos insgesamt, aber speziell im sublunaren Bereich, also im irdischen Bereich, die Spannung bleibt bestehen. Die Materie konterkariert in gewissem Grad die schöne geistige Ordnung. Ja, das kommt zufällig hinein, Zufälligkeit hinein, es kommt die Abweichung hinein von der Entelechie. Es kommt ab und zu etwas dazwischen, ne, dass etwas sich nicht wirklich realisieren kann. Es gibt Missgeburten. Geburten und so weiter, auch beim Menschen, sowohl im Individuum als auch in der Gesellschaft, muss das Ziel, dass die Menschen wesentlich in sich haben, nicht erreicht werden. Schuld ist die Materie, die gegensteuert. Also die Materie ist ein Grund nicht nur der Veränderung, der Vergänglichkeit auch, sondern auch der Unvollkommenheit der subluminalen Gegenstände, einschließlich des Menschen. Also sie ist etwas anderes, etwas Abweichendes. Im Rahmen des Supralunaren, also bei den Gestirnen, gibt es eine spezielle Materie, den Äther, der in der Weise nicht dazwischen funkt. Aber in unserem Bereich ist es noch eine Schwierigkeit mit dieser Andersheit der Materie. Und gegen diese Abweichungen ist auch der Gott machtlos. Ja? Der verändert sie nicht, der gebietet ihnen nicht Einhalt, er ist ja selber nur auf das Geistige beschränkt. Er ist reiner Geist und schaut nur das Geistige. Also die Materie ist ein Gegenbegriff auch zu diesem Prinzip. Und daher bedingen sich diese beiden Prinzipien auch gegenseitig. Das, was geistig geschaut wird von dem Gott, muss ja materiell wirklich sein, sonst ist es überhaupt nicht vorhanden. Es muss ja an einer Materie dann die allgemeine Form realisiert sein. Und daher gibt es hier zwei Prinzipien, die sich gegenseitig relativieren, die daher auch ein übergeordnetes und zugleich vermittelndes Prinzip benötigen würden. Das es aber bei Aristoteles nicht gibt. Ja? Also er bleibt einfach auf der Ebene stehen. Insofern schon eine starke Einschränkung der Gültigkeit seiner Systematik. Ich habe dann darauf hingewiesen, dass die Problematik noch verschärft wird, durch die Frage, was denn diese Materie überhaupt sei. Ja? Die Materie ist immer das, woran sich eine Form realisiert hat. Aber die Materie für sich allein ist immer das Vorausgesetzte noch der Form. Wenn man aber die ganze Komplexität der Materien in vielfacher Weise im Vorliegt, als Holz, als Stein, als Fleisch, als Wasser und so weiter, ne? Wenn man die jetzt noch als Form betrachtet, denn soweit man sie überhaupt unterscheiden kann, sind sie eben geformte Materie, ja? Dann müsste auch diesen, was die untersten Materien sind, diesen vier Grundelementen wie Feuer, Wasser, Luft und Erde, ne? Müsste noch eine Materie zugrunde liegen. Denn die können sich auch noch einmal in sich verwandeln, ne? Und miteinander verbinden und verändern. Also die erste Materie, die Aristoteles hier ansetzt, die ist noch außerhalb jeder Form und er bestimmt sie einfach nur als formlos, als Negation, das Unbestimmte. Das sagt positiv nichts darüber aus, außer dass es halt mittendrin sein muss in jedem geformten Gegenstand. Aber sie selbst als solche kann nicht bestimmt werden positiv. Sie ist auch als solche gar nicht vorhanden, aber sie ist immer mit drinnen, immer mit dabei und ohne diese Materie wäre ja die Form gar nicht wirklich, ja? Nach aristotelischem Konzept. Wenn also diese Materie selber nicht bestimmt werden kann, dann wird sie zu einem unbestimmten Gedanken. Ja, bitte.
Aber eigentlich ist es nicht unbestimmt, es ist Potenzial, es ist Möglichkeit.
Ja, aber schauen Sie, gerade die Möglichkeit...
Ja, bitte. Dass die beiden Gegensätze, das macht der vierte Buch, damit das ist ohne sechs Buch, dass die beiden Gegensätze in der Materie eingeschlossen sind.
Welche? Die Gegensätze der Form, meinen Sie?
Genau.
Ja.
Insofern ist es nicht komplett unbestimmt.
Naja, da haben Sie schon recht. Die Bestimmung, die es bekommt, nicht? Man könnte sagen, die Vermittlung der Gegensätze, ja? Ist ja genau die Bestimmung, die das Denken immer bekommt. Ja? Das Denken ist das, was in sich alle Gegensätze vereint. Und man kann die Gegensätze dann auf die Spitze treiben und auf eine unmittelbare Differenz bringen. Das Denken steht drüber. Und genau damit wird jetzt die Materie identisch. Mit dem Denken selber. Das ist die einzige positive Bestimmung, die wir dann noch geben
kann. Einerseits, andererseits wäre das sicher gegen die Bestimmung, zum Beispiel jetzt von dem Moment in Form von Atom, wäre das
sicher. Ja, freilich.
Er möchte ja nicht, dass als ein geistiges Prinzip.
Naja, warum? Als Atome ist die Materie ja schon geformt. Ne?
Ja.
Das ist ja zu wenig. Ne? Aber das Problem betrifft ihn selbst auch. Ne? Als Grundelement Feuer, Wasser, Luft und Erde ist sie auch schon geformt. Ne? Also was liegt da noch zugrunde? Und es muss was anderes geben. Nach seinem eigenen Konzept, weil was ja Platon entgegensetzt, dem Idealismus Platons. Ne? Wenn sich jetzt aber zeigt, dass dieses Andere selbst nur unbestimmt ist, dann wird dieses Andere identisch mit dem Denken. Und dann ist es keine Gegenposition mehr zu Platon. Dann brauchen wir also nicht mehr fragen, wie jetzt Materie und Geist vermittelt werden, weil sich herausstellt, dass die Materie überhaupt nichts anderes ist. Wir sind überhaupt nicht herausgekommen aus dem Idealismus zu irgendeinem anderen des Denkens. Das ist das Problem, das viel gravierendere Problem, dass letztlich hier alles wieder im Idealismus endet.
Ne? Aber das würde ja bedeuten, dass Sie, wenn ich die Argumentation teile, dann würde das bedeuten, dass jede Form der Metaphysik zugleich Metaphysik
ist. Was? Dass jede was?
Dass jede Metaphysik zugleich Metaphysik ist.
Naja, bis jetzt ist das auch so gewesen. Ne? Kann man so sagen. Ne? Nicht nur jede Metaphysik, sondern auch jeder Empirismus.
Das ist
klar. Ja? Wird ja auch alles in Relationen aufgelöst. Ne? Also die Metaphysik ist bis jetzt immer nur zu idealistischen Begründungen gekommen.
Ja?
Bitte? Ja, Empirismus nimmt ja nur die Erfahrungsinhalte und bedenkt sie im Rahmen von allgemeinen Zusammenhängen. Ja? Das ist ja gerade das Ziel, jetzt speziell der Erfahrungswissenschaft, das sinnlich Gegebene auf allgemeine Gesetze zu bringen.
Ja? Was hat mit dem Idealismus oder mit dem
Buch? Naja, es ist eine Ebene, in der das Denken eigentlich mit sich allein ist und wir suchen immer noch etwas anderes des Denkens. Ja? Und wir haben eben, das haben Sie wahrscheinlich nicht mitgekriegt, wir haben eben bei Aristoteles versucht, einen Gegenvorschlag zu finden. Ne? Und jetzt zeigt sich, dass die Materie, die was anderes sein soll, wieder zurückfällt in das Denken. Ne? Der nächste Schritt war dann Kant, ne? Sondern bringe ich noch Feuerbach Marx, mit Feuerbach haben wir jetzt mal schon kurz angefangen. Das sind dann Empirismen, von denen sich auch immer zeigt, dass, oder bei Kant ist eine spezielle Sache, aber bei Feuerbach und Marx, dass es letztlich doch wieder in einem Idealismus endet. Ne? Werden wir dann noch sehen. Gut, also jedenfalls bei Aristoteles scheint es mir ziemlich klar zu sein. Ne? Und was immer in einer solchen Unbestimmtheit endet, endet in einem Gedanken. Ne? Die Unbestimmtheit kann überhaupt nur mehr gedacht werden. Denken Sie an Parmenides zurück. Das Sein als solches, das nicht empirisch ist in dieser Negation, ist Gegenstand nur mehr für das Denken. Anders kann es gar nicht gefasst werden. Gut, dann sind wir zu Kant weitergegangen. Ich habe ihn ganz kurz nur dargestellt. Bei Kant eben auch diese idealismuskritische Schwerpunktsetzung. Ne? Das Ich als solches, wie es bei Descartes in die neuzeitliche Philosophie eingebracht wird, dieses Ich als solches ist unbestimmt. Ne? Das Ich denke ohne seine bezweifelbaren Inhalte ist dem inhaltslos und daher als solches auch nicht erkennbar und steht damit auch in einer unmittelbaren Differenz zu seinen Inhalten. Ja? Es könnte hier eigentlich das eine mit dem anderen gar nicht zusammenkommen, weil das eine unbestimmt ist und das andere bestimmt, dass sie sich gegenseitig ausschließen. Und Kant geht nun einfach von dem Faktum aus, dass wir trotzdem Inhalte haben in unserem Bewusstsein. Ja? Dass also Inhalte da sind und von diesem Faktum her versucht er dann Rückschlüsse zu machen auf ein Denken, das selber kein Inhalt ist. Dass die Inhalte weiß, bewusst hat. Und seine ersten Bestimmungen sind die, dass dieses Denken die Einheit sein muss, in der alle seine Inhalte eben aufeinander bezogen werden. Und die zweite Bestimmung ist die, dass es aktiv sein muss. Weil es ja seine Inhalte in sich aufeinander bezieht. Von einem zum anderen gehen kann und Zusammenhänge herstellen kann. Also als solche aktive Einheit wird dieses Ich denke, an sich vorausgesetzt. Als ein an sich sein. Ja? Trotzdem kann es seine aktive Einheit nur ausspielen, wenn es überhaupt Inhalte hat. Und die hat es nicht aus sich selbst. Ja? Das ist eben genau dieser Punkt, wo Kant ganz strikt idealismuskritisch ist, ja? Dass das Denken sich nicht selbst Inhalte geben kann. Sondern das Denken braucht nach Kant die Inhalte von außen. Sie müssen ihm von außen gegeben werden. Und zwar auch nicht durch einen anderen Geist, der in dieselbe Problematik hineinfiele, also bei Descartes Gott, das greift auch nicht, weil dieser Gott auch nur unbestimmter Geist ist. Also es muss etwas von außen gegeben werden, aus einem Sein, das außerhalb des Denkens liegt. Naja, diese Überlegungen sind alle a priori, weil sie ja das Denken betreffen, das schlechthin das Umfassende aller seiner Inhalte ist. Ja? Also das sind ja Überlegungen, die ich hier bringe, die sind noch vor der Erfahrung. Wenn Sie mit a priori jetzt die Struktur der Erfahrung meinen, das liegt noch der Erfahrung selbst zugrunde. Das geht hier noch voraus. Bis jetzt haben wir noch gar keine Inhalte, außer dem Faktum der Inhalte. Wissen wir noch gar nicht, wie das Denken zu Inhalten kommen kann.
Aber dann praktisch auch, was man muss ja a priori vorhanden sein,
das, ja, ich sage nicht, dass das nicht a priori was ich hier sage. Ne? Ja. Sondern nur, es ist noch nicht die Untersuchung der Erfahrungsstruktur.
Nein.
Sondern noch eine a priorischere Ebene, wenn Sie wollen. Ne? Es ist etwas, was der Erfahrung selbst ihrer Wirklichkeit noch vorausgesetzt ist. Nämlich das Ich als solches von einem Sein außerhalb des Denkens und des Bewusstseins affiziert werden muss. Ne? Erst wenn diese Affektion vorhanden ist, dann tritt die Erfahrung ein und kann a priori analysiert werden. Aber zuerst muss das Ich einmal affiziert werden, weil es sonst gar keine Inhalte hat. Ne? Weil es sonst unbestimmt ist. Das Ich empfängt also passiv von außen die Inhalte, und zwar von Dingen an sich, einer differenzierten Seinsweise außerhalb des Denkens. Wenn sie nicht außerhalb des Denkens wäre noch Kant, dann könnte das Denken also keine Inhalte bekommen. Ne? Und so schon denken wäre, würde die Frage wieder auftreten, wo kommen denn die Inhalte her? Ne? Das kann sie ja nicht selber geben. Also das Ich bekommt von außen passiv die Inhalte und verarbeitet sie dann aktiv, seiner eigenen Aktivität gemäß, in sich, verbindet diese gegebenen, zerstreuten, unverbundenen Inhalte synthetisch in zwei Stufen. Ich habe das nur ganz kurz erwähnt, da kommt dann die ganze a priorische Struktur der Erfahrung zum Vorschein, zuerst die Verbindung durch die Einbildungskraft, anschauliche Synthesis und dann die Verbindung durch die Begriffe. Und dadurch entsteht erst Erfahrung und deshalb müssen die gebenden Dinge eben auch Dinge an sich sein. Kann man also nicht sagen, die Erfahrungsgegenstände affizieren das denkende Ich, weil die Erfahrungsgegenstände erst im Nachhinein entstehen, wenn das Ich schon affiziert ist. Also, von Dingen an sich außerhalb wird das Ich an sich affiziert und bildet sich dadurch die Erscheinungswelt. Erscheinungen dieser Dinge an sich erscheint selber dann als ein inhaltliches Bewusstsein, ist sich selber als Erscheinung, im inneren Sinn bewusst, als Gedanken, Vorstellungen und so weiter. Und erfasst die Dinge an sich auch als Erscheinungen, das heißt als empirische Gegenstände. Und es erfasst einen ganz speziellen Gegenstand noch, nämlich den eigenen Körper, auch empirisch, aber es muss diesem eigenen Körper auch ein Ding an sich zugrunde liegen, wodurch, das habe ich nur ganz kurz erwähnt, das Ich an sich überhaupt affiziert werden konnte, weil es diese passive Seite schon an sich haben musste. Also prinzipiell haben wir hier die Gegenüberstellung einer empirischen Welt, der Erscheinungen, Sinnenwelt sagt Kant auch dazu, die erst durch die Beziehung zwischen dem Stoff, der gegeben wurde, und der Tätigkeit des Denkens konstituiert wird, und daher total in der Bedingtheit stehen bleibt. Alle Inhalte und alle Art von Erkenntnis auf dieser Ebene, auf dieser Erfahrungsebene sind bedingt, und dem liegt dann noch die Ebene der Verstandeswelt oder des an sich Seins zugrunde, in dem Dinge an sich und Ich an sich harmonisch verbunden sind. Also diese beiden Welten sind bei Kant das Um und Auf seiner ganzen Systematik, und von der Verstandeswelt, vom Unbedingten her, bekommt auch die Praxis ihre absolute Orientierung. Das Sittengesetz selber ist darin verankert. Und die Ideen, die die reine Vernunft nur problematisch fassen kann, bekommen von der praktischen Seite her dann ihre objektive Realität. Und noch ein Hinweis, das Verhältnis zwischen Erscheinungswelt und Welt an sich oder zwischen Mundus sensibilis und Mundus intelligibilis ist kein Dualismus, wie es üblicherweise aber interpretiert wird, sondern die Verstandeswelt, das an sich Sein, ist die Vermittlung der Differenzen, die in der Erscheinungswelt auftreten. Ja, bitte.
Ich habe leicht Zweifel, ob wir uns in die Bibel wirklich als diese vermittelnde harmonische Ebene betrachten können, weil wenn wir das zweite Postulat denken, also an die Unsterblichkeit der Seele, dann endet ja dieser Kampf der Moralität. geht für Kant eben nicht, wenn wir die Sinneswelt verlassen, sondern sie geben die Unendlichkeit weiter.
Ja, ja.
Und im Begriff der Moralität für Kant ist
ja
dieser Kampf angelegt. Diese
Differenz. Ja, ja.
Aber,
ja, ja, der Punkt, aber was dann in der intelligiblen Welt weitergeht, ist nur der Unterschied zwischen dem absoluten Selbst und seinen Geschöpfen. Ja? Also der Mundus Intelligibilis beansprucht bei Kant ja nicht, lauter Götter zu vereinen. Ja? Das sind ja sehr wohl Geschöpfe und endliche Wesen. Aber die sind nun in der moralischen Welt vollkommen geordnet. Und es stimmt sogar Sittlichkeit und Glückseligkeit überein. Ja? Und der Gott wird unendlich angestrebt, das eigentliche Prinzip. Aber genau diese Differenz ist nicht aufzuheben, zwischen dem Absoluten und dem Endlichen. Ja? Und das konstituiert die Unsterblichkeit bei Kant. Ja? Also das ist nicht im selben Sinn ein Kampf gegen die Begrenztheiten der empirischen Einflüsse, der Neigungen, sondern das ist nur eine Fortsetzung, eine wohlgeordnete Fortsetzung der Gesinnung in der empirischen Welt, ne? Und dann eben in geordneter Weise sich entwickelt, ins Unendliche. Ne? Aber eben an sich sein. Ne? Und dort ist es nicht mehr in Frage zu stellen. Ne? Da gibt es ja keine abweichenden, ungerechten Spannungen, sondern da ist alles harmonisch geordnet. Trotz der Endlichkeit. Ne? Gut. Also jedenfalls diese Vermittlung, wie die gemeint, von Sinnlichkeit und Verstand, zum Beispiel von a priori, a posteriori, von auch in der praktischen Philosophie vor allem von Maxime und allgemeinem Gesetz. Das allgemeine Gesetz ist ein Vernunftgedanke und die Maxime ist das Prinzip der empirischen Individualität. Also des empirischen Ich, das nach seiner eigenen empirischen Glückseligkeit strebt. Die beiden Seiten fallen zuerst einmal auseinander und werden an sich dann ein an sich seiendes Ich als Mitglied der Verstandeswelt vermittelt. Also Kant selber kein Idealist, sondern ein Idealismuskritiker, was auch in dem Ausdruck transzendentaler Idealismus zum Ausdruck kommt, denn es meint, dass die Erfahrungsgegenstände Erscheinungen eines an sich Seins sind. Ne? Transzendental idealistisch, das heißt geprägt durch die Erkenntnisform, ne? Aber es bleibt noch etwas draußen, nämlich das an sich Sein als solches, das den Idealismus übersteigt. Ne? Ein Sein als solches. Und der Schlüssel für diese ganze Systematik und auch für diesen Überstieg vor allem vom Denken zum Sein, der Ausweis dafür, dass sowas wirklich geben muss, ist für Kant die Sinnlichkeit. Die Sinnlichkeit ist für ihn etwas ganz anderes. Das ist keine geistige Erkenntnis, sondern es ist nur die Passivität, das Aufnehmen. Das nur den zerstreuten Inhalt gibt. Und alle Verbindung wird nachher erst durch das Denken hergestellt, durch die Einheit des Ich-Denke, durch die Aktivität des Denkens. Also kommt es darauf an, wenn wir Kant überprüfen wollen, kommt es darauf an, ob er mit der Sinnlichkeit wirklich übers Denken hinauskommen kann. Und hier habe ich meine Kritik angebracht und habe darauf hingewiesen, dass diese Art von Sinnlichkeit, nämlich dieses Zerstreute des rohen Stoffes, der Sinnesdaten, dass dieses Material des Denkens überhaupt nicht vorhanden sein kann in der Weise, in der Andersheit des Denkens. Es wird auch Kant selber nicht erlebt, denn wenn wir es erleben, ist es immer schon durch die Einbildungskraft vermittelt, es ist immer schon anschauliche Einheit geworden, und wenn wir es denken wollen, dann müssen wir es eben immer schon verbinden, die vielen Einzelnen, sonst kann man überhaupt nicht Vielheit dazu sagen. Das viele Einzelne ist immer schon im Denken aufeinander bezogen und zerfällt eben in Einzelteile, aber die Verbindung, die wir im Denken hier herstellen, die müssen wir im Denken dann auch wieder weg abstrahieren und sagen, es ist nur einzeln, es ist noch unverbunden. Also der Begriff dieses Stoffes, der Begriff einer unverbundenen Datenmenge, ist ein zu höchst abstraktives Gedankenkonstrukt, das es überhaupt in unserer Sinnlichkeit nicht wirklich gibt. Es ist selbst nur ein Gedanke. Naja, in gewissem Sinn, aber ich meine, diese Grade der Unbestimmtheit sind dann ziemlich gleichgültig. Es ist eben ein anderer Begriff, es ist ein Versuch, die Synthese des Denkens wegzudenken und trotzdem den Stoff dazulassen. Ja? Ist also selbst nur ein Gedankenkonstrukt und führt daher nicht übers Denken hinaus. Ne? Wir haben gesagt, die Sinnlichkeit ist quasi das Tor des Denkens zu etwas anderem. Und wenn sich jetzt herausstellt, dass diese Sinnlichkeit selber nur ein Gedanke ist, dann denkt das Denken einen Gedanken, der dann wieder im Denken bleibt. Ne? Und das ganze Affektionsschema, dass wir affiziert werden müssen von etwas außerhalb, ist ja auch schon ein Gedanke, klarerweise. Ne? Also haben wir es in dem ganzen Affektionsmodell überhaupt nur mehr mit Gedanken zu tun.
Ja? Aber es ist trotzdem verblüffend, dass jetzt die moderne Hirnforschung von ähnlichen Prämissen ausgeht, wenn sie von einzelnen Reizen, die unseren Organismus praktisch betreffen, ausgeht, die dann über das Gehirn verbunden wird.
Ja, ich glaube aber nicht, dass die Hirnforschung eine derart extreme Bestimmung von Einzelheit hat, wie es bei Kant der Fall ist. Der Stoff bei Kant ist ja völlig unfassbar. Das ist reines Sinnenchaos. Während die Einzelheit in der Neurophysiologie ja doch immerhin auf bestimmte Beobachtungen des Gehirns aufbaut. Das sind halt einzelne Zentren vielleicht oder auch möglicherweise einzelne Teile dieser Zentren. Aber das ist immer noch beobachtbar. Rückbezogen auf Beobachtbares. Und immer noch eine Einheit von. Während bei Kant ist überhaupt nichts mehr. Völlig Unverbundenes. Und das ist eben überhaupt nicht anders fassbar als durch eine Abstraktion. Und wir könnten auch noch überlegen, ob zumindest das Ich an sich etwas anderes ist, was dem Denken noch vorausgesetzt ist, so wie Kant es fasst. Und da stellt sich auch heraus, dass dieses Ich an sich, wenn es gedacht wird als das, was die verschiedenen Inhalte aktiv in sich verbindet, dass es auch schon ein Gedachtes ist, ein Inhalt. Man könnte fast sagen, ähnlich wie bei Descartes, eine Substanz, die da vorausgesetzt wird, ne? Und nicht das Denkende als solches. Weil das Denkende als solches entzieht sich dem Gedachtwerden. Ne? Das Denken, wenn wir es das Ich an sich in der Weise denken, dann haben wir es schon wieder bestimmt. Ne? Haben es bestimmt als diese geistige Einheit, die ihre Inhalte in sich vereint, ne? Und die an sich kein Inhalt ist. Alles das sind Gedankeninhalte. Und all diesen ist das Denkende wieder vorausgesetzt. Ja? Und ist damit nicht gefasst. Und daher kann man auch auf diesem Weg nicht zum an sich Sein des Denkens kommen, wenn man es in so ein bestimmtes Modell hinein integriert. Also, der gesamte Bereich des an sich Seins bei Kant bricht in sich zusammen. Ja? Er ist nicht etwas, ein Sein außerhalb des Denkens. Und daher bricht auch diese vermittelnde Fundierung aller Differenzen des sinnlichen Seins oder der Sinnenwelt in sich zusammen. Ja? Was übrig bleibt, ist eben wieder nur das Denken, das seine eigene Endlichkeit erkennt. Ja? Also seine eigene, insofern es auf Inhalte bezogen ist, Endlichkeit der Inhalte und Endlichkeit seiner selbst als Voraussetzung all dieser Inhalte. Ja, also auch wieder nur, bleibt auch wieder nur im Denken das Ganze. Ja? Obwohl Kant so idealismuskritisch ist, fällt er selbst wieder in den Idealismus hinein. Ja? Gehen wir zum nächsten, das haben wir letztes Mal auch schon begonnen. Der Ludwig Feuerbach. Ne? Nach Hegel, wir haben ja über Hegel auch schon gesprochen, über Schelling und auch über den späten Schelling und so weiter. Also können wir die Idealisten jetzt schon der Kritik von den Linkshegelianern her ausliefern. Ne? Feuerbach kritisiert den Idealismus von Hegel ähnlich wie Aristoteles den von Platon kritisiert. Ne? Das sind Abstraktionen, die eigentlich inhaltlich nichts bedeuten und auch keine Grundlage für die wirkliche Welt bieten können, ne? Für das Sein der Dinge. Das wirkliche Denken ist nicht in dieser Weise subjektiv, also Feuerbach tut alle diese Gedanken der Metaphysiker, der Idealisten als subjektiv ab, weil sie sich eben ins Denken zurückziehen, das keine Wirklichkeit hat und das, was eigentlich vorhanden ist, was allgemein vorhanden ist, das ist die sinnliche Welt, die sinnlichen Dinge, die materiellen Dinge. Die sind wirklich äußerlich vorhanden, können auch von allen eingesehen werden, sind nicht in diesem Rückzug ins Individuum hinein eingebunden. Also so, das wirkliche Denken bezieht sich auf sinnlich wahrnehmbare Gegenstände und die Sinnlichkeit selber gibt die Gegenstände so, wie sie sind, wie sie wirklich sind. Ja? Das ist also die Grundlage der Erkenntnis bei Feuerbach. Und diese Gegenstände sind lauter Individuen und daher ist die Sinnlichkeit auch eine individuelle Erkenntnis. Das ist eben was anderes als das bloß Geistige. Und wir könnten dann schon Bedenken kriegen, ob Feuerbach hier wirklich wieder rauskommt aus dieser Unsagbarkeit des Sinnlichen, aus dieser Nichtgeistigkeit, aber er macht sich relativ leicht. Er kommt da leicht wieder heraus, weil er eben auch das Denken selber noch einmal als verankert in diesem sinnlichen Sein darstellt, das Produkt dieses materiellen Seins, dieser Individuen. Die Individuen selber sind schon als solche geordnet, stehen in Zusammenhang, weisen über sich hinaus, sind verbunden mit anderen Gegenständen und bilden insgesamt dann die Natur. Es bleibt nicht bei einzelnen Individuen, sondern die sind alle aufeinander bezogen. Also es zeigt sich schon bei, hier ganz am Anfang bei Feuerbach, dass von der Sinnlichkeit über die Erfahrungszusammenhänge bis hinauf zur Natur insgesamt, zur Universalität, könnte man sagen, alles in einem kontinuierlichen Zusammenhang steht. Das ist alles verbunden und eigentlich ohne Probleme. Feuerbach macht sich in diesem Zusammenhang keine Probleme. Und das ist genau auch seine Schwäche. Also die Gesamtnatur als solche liegt auch schon der einzelnen Wahrnehmung zugrunde. Die Wahrnehmung ist eben ein Produkt aus dem Einfluss der äußeren Dinge auf unseren Körper. Und in diesem Zusammenhang stehen wir drinnen, im universalen Konflux der wirklichen Dinge, wie er das an anderer Stelle nennt. Und eben von dieser Gesamtvermittlung her, die die Natur darstellt, ist die Verbindung zwischen Sinnlichkeit und Denken gegeben, weil es beides Produkte der Natur sind. In der Natur selber ist das verbunden und daher können wir mit dem Denken auch über das Einzelne hinausgehen, in die einzelne Sinnlichkeit, die Sinnlichkeit verbinden und sogar universalisieren. Also auf die höchste Allgemeinheitsstufe heben. Also starke Anlehnung an die Erfahrungswissenschaften, die damals ja sehr groß geworden sind und großes Vertrauen in diese Art von Erkenntnis. Geradezu naives, problemloses Vertrauen in die Erfahrungserkenntnis. Ja, wo sind wir dann gewesen? Letztes Mal, was habe ich da noch gebracht? Ja, er übersteigt sogar noch die Erfahrungswissenschaft mit ihrem konkreten, begrenzten empirischen Anspruch und fordert, dass die Erkenntnis, die menschliche Erkenntnis, diese Erfahrung bis zur Totalität ausweitet. Also die Gattungen selber erkennt und die Totalität des individuellen Seins, das aus lauter sinnlichen Eigenschaften besteht, und bis hinauf zur Natur insgesamt. Also man soll die Erfahrung mit der Universalität verbinden. Dieser philosophische Empirismus ist eigentlich die Erkenntnisweise, die Feuerbach glaubt gefunden zu haben. Eine problemlose Verbindung des Empirischen mit dem Universalen. Ja, das Zitat war da, das Unendliche ist das wahre Wesen des Endlichen, das wahre Endliche. Die wahre Spekulation oder Philosophie ist nichts als die wahre oder universale Empirie. Also das ist eine Art philosophischer Empirismus. Die Unendlichkeit der Natur ist in jedem einzelnen Gegenstand schon mit drinnen, weil jeder einzelne Gegenstand unendlich vernetzt ist mit allem, was es sonst gibt. Gut, das war vom letzten Mal noch. Dann noch kurz zu den Prüfungsterminen. Ich sage es noch einmal an, weil wir jetzt nur mehr drei Vorlesungen haben in dem Semester. Also erster großer Prüfungstermin 31.01. und 1.02. Das ist Montag, Dienstag, Ende des Semesters. Von 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer im NIC, dritter Stock, Stiege 3, Gang C. Können Sie einfach eintun, aber Sie müssten sich, wenn Sie zu diesem allgemeinen Termin kommen, ab 14 Tage vorher im Univis anmelden. Ja? Univis Online, finden Sie dann die Anmeldung zur Prüfung, da sollten Sie sich anmelden, damit ich auch vorher schon weiß ungefähr, wie viele Leute kommen. Sie stehen dabei in Konkurrenz zu den Prüflingen der Einführung in die theoretische Philosophie, die ziemlich viele sind. Ja? Also, ich weiß, ich kann nicht abstimmen, wie das gut gehen wird. In den 2 Tagen, vielleicht geht es eh nicht gut. Vielleicht hänge ich dann noch notfalls am 3. Tag an oder sonst irgendwas. Ne? Oder ich ziehe möglicherweise, aber für Sie wird das nicht schlagend werden, ich ziehe möglicherweise eine Obergrenze ein, wie viel sich anmelden dürfen. Ne? Aber wir sind ja hier nur eine Handvoll, selbst wenn alle kommen, naja, wäre schon ein bisschen viel, aber so viele werden nicht gleich kommen. Gut, zweiter Termin dann, 28. Februar, 1. März. Ja, dasselbe wieder, 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer im NIC. Während der Zeit können Sie kommen und wieder 14 Tage vorher anmelden auf Univis Online. Ja. Sie können Ihre Unterlagen heranziehen für die Prüfung, ja, sollten sich aber kurz fassen, wenn Sie drin herumstöbern. Und dann gibt es weitere Termine, jeweils in meiner Sprechstunde im nächsten Semester. Und zwar natürlich noch nicht am 1.3., weil da ist noch allgemeiner Termin, aber dann ab 8.3. am Montag immer um 11 Uhr pünktlich. Ja? Da können Sie dann ohne weitere Anmeldung kommen. Am Montag in der Sprechstunde um 11 Uhr pünktlich. Da schaue ich dann, wie viele Leute da sind. Es kann sein, dass Sie trotzdem warten müssen, auch wenn Sie pünktlich sind. Und wenn es nicht ein vorlesungsfreier Tag ist. Ne? Also während der Vorlesungszeiten ist es jeden Montag. Ja? Von 11 Uhr pünktlich an. Ne? Wenn Sie um 11 Uhr da sind, kommen Sie auf jeden Fall auch dran. Ne? Auch wenn Sie dann eine Stunde warten müssen, kommen Sie noch dran. Gut, also Unterlagen können Sie heranziehen. Ich werde versuchen, am Ende des Semesters noch eine Zusammenfassung zu geben, damit Sie halbwegs sehen, was mir vorschwebt für die Prüfung. Ne? Also ich verstehe die Lehrveranstaltung nicht speziell auf Prüfung hin. Ne? Ich versuche Ihnen halt Anregungen zu geben für Ihr Denken. Aber Sie müssen halt notgedrungen doch Prüfungen machen oder einige von Ihnen. Und dann werde ich nicht auf einzelnen Details beharren, sondern es geht um den großen Gedankengang. Also es geht vor allem um diese Kritik am Idealismus, zuerst einmal die Grundstruktur des Idealismus und dann diese Kritik am Idealismus. Immer unter dem Aspekt einer absoluten Begründung, die zwar angestrebt wurde von den großen metaphysischen Systemen, aber eigentlich nie erreicht wurde. Und dann die Gegenbewegung von den stärker empiristisch ausgerichteten Denkern her. Also das werden wir dann in großen Bögen versuchen nachzudiskutieren. Ja, bitte.
Ich habe eine Frage, die so vielleicht eine Art Zwischenresümee jetzt betrifft. Sie haben ja die Vorlesungsreihe damit begonnen herauszuarbeiten, dass es die zentrale Aufgabe der Philosophie ist, das Absolute zu erkennen. Dann haben Sie gezeigt, dass die idealistischen Versuche daran scheitern. Und meine Frage ist jetzt, der Fokus bei Nicht-Idealisten ist jetzt vor allem auf deren Idealismuskritik gelegen. Aber weil ein bisschen untergegangen ist, wie Sie versuchen, das Absolute.
Ja, das schiebe ich auch noch hinaus fürs nächste Semester.
Ach so.
Ja, ja.
Aber meine Frage wäre jetzt eben gewesen, ob Sie sich dann überhaupt noch zutrauen, das Absolute auch nicht festlegen.
Ja, also ich habe mir es lange Zeit zugetraut und allmählich komme ich wieder in große Schwierigkeiten hinein. Ne? Also ich werde das nächste Semester einfach zur Diskussion stellen. Ich muss selber erst schauen, ich komme ja bei all diesem Unibetrieb nicht viel dazu, das wirklich auszuarbeiten. Ne? Das ist ja der Nachteil. Ich soll Ihnen da dauernd was liefern, aber zum Denken lassen Sie mich nicht kommen. Und ich werde es versuchen für nächstes Semester.
Ja? Aber bei Aristoteles haben wir diese Differenz von Geist und Materie,
ja? Ja?
Die eine letzte Differenz ist,
ja?
Die nicht mehr vermittelt ist.
Ja?
Bei Kant muss er sich auch in seiner metaphysikalischen Weise nicht dazu, das Absolute zumindest theoretisch zu ergründen. Und bei Feuerbach sehe ich es auch nicht. Das heißt, haben wir es wirklich damit zu tun, dass Philosophie, wenn sie ihre Aufgabe wahrnimmt, etwas Absolute zu ergründen, idealistisch ist?
Nein, glaube ich nicht. Nein.
Aber historisch betrachtet?
Ja, historisch schon, ja. Historisch war das immer die ernstzunehmendste Stufe der Philosophie, der Idealismus. Ne? Es ist auch insofern berechtigt, als das Denken ja über Erfahrung hinausgeht und über diese Endlichkeit hinausgeht. Ne? Dieser Schritt, der bei Parmenides geradezu beispielgebend vollzogen wird, zuerst einmal in unserer europäischen Philosophiegeschichte. Dass man vom Inhalt einmal zum Unbestimmten hinausgeht, zum Nicht-Inhalt. Ne? Und das Weitere der Idealisten ist eigentlich Bewältigung dieser Unbestimmtheit. Und da kommt Platon schon relativ weit, weil er diese Dreiheit ja dann schon durchschaut. Ne? Die Dreiheit der Denkstruktur. Und im Grunde genommen ist wirklich der Idealismus später, der große Idealismus ist Fußnote zu Platon. Ne? Was wir da betrachtet haben, Fichte, Schelling, Hegel, ne? Das sind alles Versuche, mit dieser Dreiheit zurande zu kommen. Und ähnlich wie bei Platon, das Dritte, das Vermittelnde, absolut zu setzen. Ne? Und das funktioniert halt nicht so richtig. Ja, haben Sie noch zur Prüfung irgendwelche Fragen? Ja? Nein, nein, ist keine mehr. Nein, ist auch nicht zu machen. Ne? Weil da sitze ich nur im Zimmer mit tausenden Prüflingen. Nein, nein, das ist keine mehr. Ne? Obwohl es steht im Vorlesungsverzeichnis so drinnen. Ne? Das ist missverständlich. Sparen
nicht Vorlesung.
Ja, ja. Gut. Also, schauen wir noch ein bisschen weiter, wie es Feuerbach versucht. Also diese Einheit, die Feuerbach hier erkenntnistheoretisch anstrebt, ne, das Einzelne, das Universale in einem zu erfassen, wird nicht durch das bloße Denken geschafft, sondern ist grundgelegt für Feuerbach in der Natur selbst. Ne. Die Natur selbst ist das Gesamte, das Ganze aller Individuen. Ne, und auch noch aller Gattungen von Individuen. Ne. Und für Feuerbach ist also das denkende Ich was Natürliches, ne? Und die Natur selber ist schon etwas Geistiges zugleich. Ne? Sie ist nicht, also sie ist vor allem Ordnung, sie ist, wie schreibt er da, Licht, Geist, Zweck, Vernunft. Ne? Alles das legt er schon hinein. Es ist kein Chaos. Es ist nicht in diesem Sinne etwas anderes des Geistes, das völlig ungeordnet und zufällig wäre. Ne? Also es ist diese Verwandtschaft bei Feuerbach schon vorausgesetzt, die Übereinstimmung von Sein und Bewusstsein. Ja? Im Menschen kommt die Unendlichkeit der Natur zu sich selbst. Ja? Das ist die Natur selber, die im Menschen sich dann reflektiert. Diese Universalität auch. Ja? Also Unendlichkeit und Universalität sind Begriffe, die er sehr viel heranzieht. Und die Vernunft des Menschen ist das Selbstbewusstsein des Seins selber. Also hier ist keine grundlegende Problematik der Erkenntnis mehr vorhanden durch diesen Ansatz. Aber diese vollkommene Erkenntnis und vollkommene Realisierung der Natur vollzieht sich für Feuerbach nicht im Einzelindividuum Mensch, ja, sondern sie vollzieht sich in der Gattung, in der Menschheit insgesamt. Ja. Sie soll sich also erst entwickeln, allmählich. Die Individualität ist die Selbstbestimmung und die Selbstbeschränkung der Gattung, sagt er auch. Also die Gattung ist das eigentlich zugrunde liegende, die Gattung ist die Totalität aller ihrer Individuen und diese Gattung soll sich schrittweise realisieren. Und diese Gattung existiert eben nur in allen Menschen insgesamt. Und daher kann sie sich auch nur im Lauf der Weltgeschichte realisieren. Trotzdem sind die einzelnen Menschen verankert in dieser Allgemeinheit. Ja? Und die Beziehung bleibt immer aufrecht. Das Einzelwesen und die Universalität. Also die Menschen sind sich der Vollkommenheit ihrer Gattung immer auch mit bewusst. Ja? Die Gattung selber ist das Vollkommene. Und Bewusstsein ist im strengen Sinn für Feuerbach nur da, wo die Gattung gewusst wird. Also in der Selbstreflexion. Da wird die Natur nicht einfach hingenommen oder unmittelbar darauf reagiert, sondern es wird auch ihre Universalität gewusst. Und damit auch die Universalität der eigenen Gattung und die Universalität oder das Wesen der Dinge außer uns.
Was ist Bewusstsein?
Bitte?
Was ist Bewusstsein?
Naja, das Wesen der Dinge ist ihre Universalität. Und wir durch unser Bewusstsein können das erfassen. Weil wir in dieser Weise ein Bewusstsein haben, das die Allgemeinheit einsehen kann. Ja, das ist ein Bewusstsein schlechthin, eine spezielle Art von Bewusstsein, also eigentlich gemeint Selbstbewusstsein, Reflexion. Ja. Und deswegen können wir eben auch an den einzelnen Gegenständen dann die Totalität herausarbeiten. Die Totalität der Eigenschaften eines Individuums, die Totalität der Individuen in der Gattung und die Totalität der Gattungen in der Natur insgesamt. Also überall geht die Tendenz auf die Erfassung einer solchen universellen Inhaltlichkeit. Und das wäre dann die wahre Wissenschaft. Und die einzelne wirkliche Allgemeinheit, die wir erkennen können, ist schon begründet immer durch die unendliche Allgemeinheit der Natur. Ja? Wenn wir in den einzelnen Dingen eine Allgemeinheit erkennen, dann ist die schon vernetzt und verbunden mit diesem Totalgrund, ja? Mit dem Ganzen der Natur. Und daher kann das Individuum, das selbstbewusste Individuum auch diese Universalität erfassen, thematisieren, kann das Universum in seiner Universalität, in seiner Totalität eben thematisierend und anstreben. Das Bewusstsein ist wesentlich unendliche Natur, das Bewusstsein selber ist dann auch unendlich. Ja? Also die Natur, die sich weiß als Totalität, als Unendliches, weiß sich in einem Bewusstsein, das genauso unendlich sein muss. Ja? Sonst kannst du die Unendlichkeit nicht erfassen. Ja, und dadurch erklärt sich für Feuerbach dann auch, warum wir überhaupt zu einem Gottesbegriff kommen können. Ne? Also das ist ein Nebengleis, das ich eben hier nur anführe, weil es für Feuerbach ganz zentral ist und weil er damit in seiner Religionskritik das große Aufsehen gemacht hat, ne? Das Wesen des Christentums, weil unser eigenes Bewusstsein seine Unendlichkeit oder Universalität hinausprojiziert außer die Welt noch, ne? Und daraus eben den Gottesbegriff macht. Ne? Aber in Wirklichkeit ist es unser eigenes Bewusstsein. Gott ist in Wirklichkeit das Selbstbewusstsein des menschlichen Wesens. Das Wesen des Menschen ist eben diese Allgemeinheit, diese Unendlichkeit. Der Mensch hat, ich zitiere, der Mensch hat sein höchstes Wesen, seinen Gott in sich selbst. Aber nicht in sich als Individuum, sondern in seinem Wesen, seiner Gattung. Und das heißt für Feuerbach zugleich, dass dieses Wesen, diese Allgemeinheit der Menschen verwirklicht wird in Bezug auf andere Menschen. Ja? Also das Individuum kann sein eigenes Wesen nur erfassen in Beziehung zu den anderen Menschen, indem es sich verbindet mit den anderen Menschen. Dann verwirklicht es seine Allgemeinheit. Ja? Es soll sich nicht zurückziehen in seine Einzelheit, sondern eben mit den anderen Gemeinschaft bilden. Ja? Das ist die Art, wie sich die Universalität des menschlichen Wesens eigentlich realisiert. Das konstituiert dann die ganze Menschheit. Ne? Also in der Beziehung zwischen Menschen konstituiert sich diese grundlegende Allgemeinheit. Und eben auch die Moralität ist dadurch begründet und die positive Beziehung zwischen den Menschen. Der andere, wieder Zitat, der andere ist per se der Mittler zwischen mir und der heiligen Idee der Gattung. Ja? Also die heilige Idee der Gattung, die ich zugleich repräsentiere, wird durch die anderen Menschen und durch meine Beziehung zu ihnen aktiviert. Und dann der berühmte Satz, homo homini deus est. Ja? Also im Gegensatz zu homo homini lupus est, des Hobbes, ne, der alles auf Egoismus aufbaut, bringt hier Feuerbach die Verbindung der Menschen als das Grundprinzip. Ne? Und daher ist die höchste Form der menschlichen Existenz und auch der Einbindung des menschlichen Individuums in das Ganze der Natur, ist für Feuerbach die Liebe. Also diese Beziehung jetzt von Mensch zu Mensch und nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern schließt dann auch alle natürlichen Bedürfnisse mit ein. Ne? Ganz gleichgültig, was wir lieben naturgemäß, das ist von der Natur, von dieser Verbindung aller Individuen her gestützt und gerechtfertigt. Ne? Und in diesem Gefühl kommen wir emotional zur Gesamtheit der Natur. Ne? In dieser Liebe, die alles durchdringt, die alle Beziehungen durchdringt, die natürlich speziell dann auf andere Menschen angebracht werden soll, weil die Gattung sich darin ja verwirklicht. Ne? Also diese Liebe ist der Ausdruck dessen, dass wir im Gesamten eingebunden sind. Ja? Das kommt mir schon fast wie ein Prediger vor. Ne? Und das ist aber jetzt der Ausdruck einer Gattung, nämlich des Menschen, der selber wieder ein unendliches Bewusstsein hat und sich diese Liebe bewusst machen kann. Ja? Und diese Liebe auf den Begriff bringen kann. Die Emotion, die unmittelbar uns verbindet mit dem Ganzen, kann hier noch einmal philosophisch erfasst werden. Ja? Sodass die Beziehung zum Ganzen eigentlich doppelt ist dann. Einerseits emotional und andererseits im Bewusstsein selber, in der Reflexion, in der philosophischen Begrifflichkeit. Ja? Kommt beides dann zusammen. Also durch die Reflexion hindurch kommt die Emotion wieder zu sich zurück, könnte man sagen, wird dadurch auch noch verstärkt. Die neue Philosophie stützt sich auf die Wahrheit der Liebe, auf die Wahrheit der Empfindung. Das ist ganz richtig, es wird wieder die Verbindung hergestellt zwischen dem unmittelbar Sinnlichen und der Wahrheit, dem Reflexiv. Das soll in sich zusammenstimmen. Also diese neue Philosophie ist selbst das zum Bewusstsein erhobene Wesen der Empfindung. Ich lese Ihnen da ganz eine kleine Stelle noch vor, worin das jetzt eigentlich ist. Irgendeine von den Feuerbachschen Schriften. Wenn Sie wollen, schlage ich es Ihnen dann einmal genau nach. Nur in der Empfindung, nur in der Liebe hat dieses, diese Person, dieses Ding, das heißt das Einzelne, absoluten Wert. Ist das Endliche das Unendliche. Darum und nur darin allein, darin und nur darin allein besteht die unendliche tiefe Göttlichkeit und Wahrheit der Liebe. Also dass das Einzelne emotional zum Unendlichen gemacht wird. Also die Verbindung, in der das Einzelne steht, im Ganzen wird in dieser Emotion positiv zum Ausdruck gebracht. Es bekommt einen unendlichen Wert als Einzelnes, wenn es geliebt wird. Und genau das ist die Grundlage für alles andere. Nicht? Genau damit sind wir auf die Gesamtheit der Natur bezogen, die Basis für alles andere ist. Und die Liebe ist natürlich dann auch die Antriebskraft für das Handeln. Nicht? Und wenn sie entsprechend ausgeübt wird, der Natur gemäß, nicht? Dann schließt sie alle Bedürfnisse ein, nicht nur auf das Wohl des eigenen Individuums hin, sondern zugleich eingeschränkt durch die Rücksichtnahme auf die Gattung. Ja, also auf die eigene Gattung und sogar auf die Gattung der Gegenstände. Und letztlich eben von der Natur in diese Ordnung gebracht. Ja, also die Natur, die aus Universalität zugrunde liegt, bringt es nicht zustande, dass sie das Individuum jetzt vereinzelt. Ja, das ist nicht naturgemäß, sondern wenn es der Natur gemäß strebt das Individuum, dann ordnet es sich trotz seiner Bedürfnisbefriedigung immer auch harmonisch in seine Mitmenschen ein und in die Natur insgesamt ein. Ne? Also nimmt Rücksicht auf alles andere. Die Harmonie der Natur ist nicht nur der Grund des Daseins, sondern sie ist zugleich auch theoretisches und praktisches Maß des menschlichen Lebens. Ne? Diese Harmonie. Und kann daher der Gesellschaft, sofern sie davon abweicht, auch kritisch entgegengehalten werden. Ja? Also von dieser Emotion her und von dieser Liebe her, die das ganze Streben fundiert, ist für Feuerbach dann auch die Erkenntnis, die Gesellschaftskritik sinnvoll. Also Sie sehen schon aus diesen wenigen Andeutungen, mehr möchte ich jetzt gar nicht ausführen über Feuerbach, dass hier ein Universalitätsanspruch vorliegt, wie in sonst idealistischen Systeme erheben. Ne? Also es soll alles eingebunden, alles erklärt, alles begründet werden. Ne? Theoretisch, praktisch, auf ein Prinzip gebracht, das menschliche Leben irgendwie geordnet und eine Sinngebung präsentiert. Aber bei Feuerbach nicht idealistisch, sondern ganz im Gegenteil im Ausgang von der Sinnlichkeit. Ne? Und diese Sinnlichkeit soll sich bruchlos verbinden lassen mit allen Ebenen der Allgemeinheit bis hinauf zur Gesamtharmonie der Natur. Das ist natürlich Illusion. Also das kann nicht gut gehen. dass man diese Differenzen alle einfach so problemlos ineinander übergehen lässt. Ja? Und da möchte ich auch dann kritisch darauf eingehen.
Ist es nicht auch ein psychologisches Erklären?
Psychologisch?
Ja.
Sie können alle Philosophie auch psychologisch erklären, aber es bringt philosophisch nichts.
Nein, weil es ein Aspekt, dass man versucht, die Begriffe dahinter aus dem Zusammenhang rauszuholen, in dieser Form. Das ist, ich weiß nicht, auch vor die Kritik des Gottesbegriffes,
ja.
Ist ja auch eine psychologische, das versucht wird, der Gottesbegriff ist eine psychologische Erscheinung sozusagen.
Nein, ich würde das jetzt nicht bloß psychologisch sehen. Ne? Psychologisch wäre eine empirische Erkenntnis, die halt bestimmte Fälle untersucht und von dort aufs Allgemeine schließt. Ne? Naja, aber bei Feuerbach ist der Anspruch zumindest ein anderer. Ne? Er meint, dass er wirklich den Gesamtgrund damit gefasst hat und von dort her interpretiert. Ja? Also seine Vorgangsweise ist nicht psychologisch. Obwohl das Empirische natürlich mit einschließt, wie alle empirischen Forschungen. Ne? Aber die methodische Grundlage dafür ist philosophisch. Eben dieser Anspruch, das Einzelne in seinem Wesen zu erfassen und auf ein Grundprinzip zurückzuführen. Das Einzelne im Allgemeinen zu fassen. Oder die Wahrheit des Endlichen ist die Unendlichkeit, wie es bei ihm dann heißt. Und zugleich die Sinnlichkeit, die uns dann schon einbaut in das Ganze. Natürlich, die Differenz von Sinnlichkeit und Denken ist hier schon einmal übersprungen. Ja, die haben wir ja auch schon im Lauf der Vorlesungen immer wieder besprochen. Diese Differenz, die bei Kant dann a priori entwickelt wird, ne, weil das Denken als solches unbestimmt ist, daher muss es affiziert werden, da haben wir Aktivität und Passivität wesentlich unterschieden, ist aber gar nicht nötig, dass man so weit zurückgeht. Ja, sondern man kann schon durch die Analyse der Erfahrungsinhalte draufkommen, dass hier ein wesentlicher Unterschied besteht. Die Sinnesorgane können immer nur die jeweiligen spezifischen Qualitäten geben. Immer nur für den Augenblick. Nie das Ganze als solches umfassen. Sie können auch nicht einmal das Sein des Gegenstands, die Individualität des Gegenstands erfassen. Ja, so wie bei Feuerbach immer angesprochen wird, dass die Sinnlichkeit den Gegenstand so gibt, wie er ist, ne, das Individuum, muss man sagen, das ist ein Unterschied. Die Sinnlichkeit gibt es nur die äußeren sinnlichen Eigenschaften. Ja. Das Individuum selbst, das Feuerbach ansetzt als totale Fülle aller seiner sinnlichen Eigenschaften, ne, das ist nie Gegenstand der Wahrnehmung. Ja. Die Wahrnehmung ist auch in der Zeit immer unterschiedlich, vergeht in der Zeit, verändert sich in der Zeit und kann nie das Ganze als solches fassen. Der Gegenstand selbst, vor allem die unabhängige Existenz auch, von der Sinnlichkeit noch unabhängige Existenz, die kann überhaupt nicht durch Wahrnehmung erfasst werden. Aber wir denken sie hinzu. Wir denken natürlich, dass der Gegenstand nicht nur jetzt sinnlich von uns erfasst wird, sondern wir sagen auch, wenn ich rausgehe und wiederkomme, bleibt er da, ne, und ich finde ihn dann wieder vor. Ne. Er ist unabhängig von mir auch vorhanden. Das beansprucht Feuerbach zwar auch immer, dass es mit drinnen steckt, aber er sieht nicht die Differenz der Erkenntnisweise, die drinnen steckt.
Ja, man ist zu einem gewissen Grad auch noch recht, weil die Individualität des Gegenstandes kann sicher auch kein Gedachtes sein, oder?
Ja, ja, insofern schon. Das ist ja das ganze Problem, dass eigentlich der Idealismus keine Individualität gewinnen kann und ableiten kann. Ne. Dass aus dem Denken eigentlich die Individualität nicht stammen kann. Ne?
Also gibt es ja uns die Sinnlichkeit.
Ja, aber wenn, dann ist es was anderes des Denkens. Ja? Und daher können wir es nicht einfach so ineinander übergehen lassen, wie Feuerbach das tut. Ne? Das ist ja das Problem und was ich an ihm speziell kritisiere. Dass hier eine Differenz besteht zwischen den beiden Seiten. Ne? Also dieses Sein und dazu auch noch die Kräfte, die dann die Individuen miteinander verbinden, ja, universale Konflux, ne, dass alles zusammenhängt, diese Kräfte, die können auch nicht wahrgenommen werden. Ne. Das hinzuzufügen zur Wahrnehmung ist Sache des Denkens. Und genau das können wir eben nicht ersetzen durch besseres, genaueres Hinsehen oder Hinhören. Ne. Und daher bricht hier ganz deutlich eine Differenz auf. Und wenn wir das aber machen, uns unsere Wahrnehmungen mit der Erinnerung zusammenfassen und dann durchdenken, die Gegenstände konstituieren, die Erfahrungsgegenstände für uns, ne, dann gibt es keine Garantie, dass wir das richtig machen. Ja? Dass das, was wir da jetzt hineindenken, wirklich der Gegenstand, dass der so ist, wie wir ihn hineindenken. Ja? Oder dass die Kräfte wirklich so wirken, wie wir sie uns hineindenken. Wir könnten also dann auf die Wahrnehmung zurückgreifen, aber in die Wahrnehmung zeigt es nicht. Ne? Wir könnten weitergehen und sagen, probieren wir es eben aus, im Handeln, ob es so ist, dann müssen wir sagen, das ist riskant. Ne? Weil es kann auch anders sein. Vor jeder Handlung kann man auch überlegen, ob sie gelingen wird oder nicht, und man weiß es nie sicher im Vorhinein. Ne? Kommt immer erst im Nachhinein drauf. Und das andere ist aber, selbst wenn wir es ausprobieren in der Handlung und es bestätigt sich, was wir vorher angenommen haben, bleibt die Differenz aufrecht. Und die nächste Handlung ist genauso riskant. Ne? Weil die Erfahrung, die wir einmal gemacht haben, ja keine Garantie für die nächste Erfahrung ist, dass es wieder so kommen wird. Ne? Das sind nur induktive Schlüsse, die wir hier ansetzen. Ja? Also die Problematik bleibt immer offen. Und wir können sie, das haben wir auch schon erwähnt in einer früheren Vorlesung, wir können sie auch durch Erfahrungswissenschaft nicht aus der Welt schaffen. Ja? Auch hier bleibt immer offen die Differenz zwischen dem, was wir beobachten können und dem, was wir dann als Begründungszusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten hineindenken. Ja? Und diese Gesetzmäßigkeiten, die Kräfte und so weiter, die können nie durch Experiment bestätigt werden, weil sie nicht beobachtbar sind. Ja? Daher ist auch in der Erfahrungswissenschaft das Risiko nie überwunden, nie beseitigt. Es bleibt immer bestehen, die Differenz als solche lässt sich in der Erfahrung nicht ausschalten. Also auch wenn wir von der bloß subjektiven Sichtweise zu einer intersubjektiven wissenschaftlichen, erfahrungswissenschaftlichen Sichtweise weitergehen, nützt uns das in dem Punkt nichts. Man könnte noch intensiver dagegen argumentieren, indem man sagt, sowohl die Wahrnehmungen als auch das, was wir hineindenken, spielt sich in unserem Bewusstsein ab. Ja? Also es gibt ja oft den Hinweis, ja, wenn du nicht glaubst, dass das Tor hier wirklich vorhanden ist, dann lauf halt hin und stoß mit dem Kopf an. Ne? Dann wirst du schon spüren, dass es da ist. Ne? Aber spüren tut man es wieder nur in sich selbst. Ne? Das Spüren ist auch wieder nur ein Vorgang in meinem Bewusstsein. Und sowohl die Wahrnehmung als auch das Denken spielt sich in mir ab, wenn es mir bewusst ist. Daher kann ich immer auch sagen, vielleicht gibt es es gar nicht, vielleicht ist es nur in meinem Bewusstsein. Ich erinnere Sie an das Traumargument von Descartes. Alles, was wir empirisch erleben, kann auch geträumt sein, prinzipiell. Also das ist die eine Nachlässigkeit bei Feuerbach, dass er diese Differenz nicht ernst nimmt, zwischen Wahrnehmung oder Sinnlichkeit und Denken. Die beiden Seiten sind nicht vereinbar miteinander. Und zum anderen geht es aber dann noch weiter, weil Feuerbach ja jetzt die empirische Erkenntnis, in der er beides einbindet, Sinnlichkeit und Denken, ne? Weil er die ja noch bis zur Totalität steigern möchte. Ne? Und damit geht er natürlich über alle Erfahrungen hinaus. Weil in der Erfahrung haben wir diese Totalität nie gegeben. Also weder die Totalität des Individuums, alle seine sinnlichen Eigenschaften, noch die Totalität einer Gattung, dass wir alle Individuen erfassen, noch gar die Totalität der Natur mit allen Gattungen. Also das sind Steigerungen, die weit über Erfahrung hinausgehen. Die Erfahrung selbst bleibt immer im Begrenzten. Das kann man schon wieder auf Kant zurückgehen. Es ist immer nur eine bedingte Erkenntnis, die unendlich immer weiter in die Endlichkeit voranschreitet, aber nie zu einem Ende kommt auf dieser Ebene. Und das leugnet Feuerbach. Es ist bei ihm so, dass er genau diese unendliche Endlichkeit, von der wir schon eingangs gesprochen haben, dass er die jetzt nicht als Problem sieht, sondern im Gegenteil als Lösung ansetzt. Er spricht von der Natur insgesamt, von der Universalität der Natur, von der Unendlichkeit und lässt das als Grund für alles andere gelten. Macht ein Ganzes, ein fungierendes Ganzes draus. In Wirklichkeit springt er hier von der empirischen Ebene zu einer Ebene, die nur mehr durch reines Denken erfassbar ist. diese Steigerung in die Totalität. Ja, zu der kommen wir durch die Endlichkeit hindurch nie wirklich hin. Das ist ein bloßer Gedanke des reinen Denkens. Und damit sind wir eigentlich schon wieder im Denken selber. Ja? Inhaltlich, empirisch ist dieser Gedanke unbestimmt. Alle Eigenschaften, ja, alle Gattungen, alle Individuen, das ist nicht mehr empirisch zu fassen.
Ja, aber trägt er doch eigentlich das gegen die schlechte?
Ja, ja, ganz genau.
Ja. Bezeichnet.
Ja. Ja, kann man ruhig sagen, ja. Genau. Also wenn er diese unendliche Endlichkeit nicht ernst nimmt, ne, das ist die schlechte Unendlichkeit, die ja nie an ein Ende kommt, ne, wenn er die jetzt als Lösung anbietet, dann ist sie natürlich völlig unhaltbar. Ne. Also eigentlich kommt er hier zu einer Unbestimmtheit zurück, die genauso ist wie die, die er bei Hegel kritisiert, nämlich das Einsbegriff bei Hegel am Anfang der Logik. Ne. Ist genauso unbestimmt, wird schon gesagt, das sei unbestimmt. Ne? Also genau zu einer solchen Unbestimmtheit kommt Feuerbach selber zurück. Ne? Und das ist nur mehr das Denken selbst, das hier vorausgesetzt ist und von dem eben Feuerbach nicht einsieht, dass es eine berechtigte Forderung von Hegel ist. Ne? Es ist ja kein Zufall, dass der Hegel seine Logik mit dem Sein beginnt. Das haben wir ja gesehen. Ne? Er geht durch die ganze Bestimmtheit hindurch bis zu dem, was aller Bestimmtheit noch vorausgesetzt ist, nämlich das Denken selber. Allem Gedachten ist das Denkende noch vorausgesetzt. Und diesen Schritt, diese Rechtfertigung des Ansatzes der Logik, kann Feuerbach überhaupt nicht stringent nachvollziehen. Er polemisiert eher dagegen. Sie sind zu abgehoben. Also er landet damit eigentlich wieder nur im Denken selber. Und dieses Denken müsste dann klarerweise seine eigene Dreierstruktur und auch seine eigene Endlichkeit einmal einsehen. Aber kann auch dabei nicht stehen bleiben, dürfte eigentlich dabei nicht stehen bleiben, aber es ist eine höhere Ebene als das, was Feuerbach hier vorgibt. Und er hat auch nicht das Problem, ein anderes des Denkens zu finden. Nämlich so, wie wir jetzt gesagt haben, wir sind draufgekommen, das Denken selber ist nicht inhaltlich, kann sich nicht selber differenzieren und so weiter. Dieses Problem hat Feuerbach nicht, weil er es ja immer schon vermischt mit der Sinnlichkeit. Das, was bei ihm dann der äußerste Gedanke ist, diese Universalität der Natur, die stammt für ihn ja aus dem Ausgangspunkt des sinnlich Einzelnen. Das ist ja ein kontinuierlicher Zusammenhang zwischen allen. Und in diesem Gesamtsystem braucht es jetzt nicht ein anderes. In Wirklichkeit landet er damit in der Unbestimmtheit und müsste sehr wohl jetzt ein anderes wiederfinden. Aber von seiner Systematik her, von seiner, man könnte fast sagen, Blindheit her, ist das nicht notwendig. Das Sinnliche ist immer schon integriert in diese Allgemeinheit der Erfahrung und sogar in die universale Allgemeinheit des Naturbegriffs. Also es ist ein Idyll, das er hier zeichnet. Sie haben gesehen, die Harmonie von allem, alles soll wunderbar zusammenhängen, die Natur konstituiert sogar die Rücksichtnahme in praktischer Hinsicht und so weiter. Dieses Idyll ist eigentlich nur das Begründungsproblem zu einem Einheitsbrei verrührt. Also gerade die wesentlichen Differenzen, Sinnlichkeit, Denken und Erfahrung zu Universalität, zu reinem Denken, diese wesentlichen Differenzen werden von Feuerbach nicht zur Kenntnis genommen. Und darum ist das Ganze dann harmonisch und auch so beeindruckend natürlich. Ne? Eine Art paradiesischer Zustand, den er da schildert.
Ansätze, wie das Individuum, das ja nicht vollkommen ist, zu diesem Ideal sich hinentwickeln sollte, Feuerbach?
Ja, also konkret gesellschaftlich meinen Sie, kann ich mich nicht erinnern, dass ich sowas gelesen hätte. Ne? Aber na, prinzipiell halt eben durch Liebe.
Ja,
ja, wüsste ich jetzt nicht, ob er da irgendwas ausführt dazu genau. Ich glaube aber eher nicht. Weil es ja schon, es ist auch eine große Anstrengung für ein Menschenleben, wenn man solche Kritik an früheren Systemen einmal ins Rollen gebracht wird. Ne? Und man kann da nicht, weiß Gott, wie viel anderes noch dazu nehmen, sagen wir psychologische Forschungen und pädagogische Forschungen oder solche dieser Art, indem man ganz konkret dann das auch noch auf.
Ja,
Ja, ja, schon. Ja. Also, Franzi, Sie können nachschauen bei Feuerbach. Ne? Ich habe nicht den ganzen durchgestöbert.
Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir noch vorlesen. Es ist mir nie zum Problem geworden,
Ja. Also, ich habe ja nicht den gesamten Feuerbach durchstudiert. Ne? Und ich kann mich nicht erinnern, auf sowas gestoßen zu sein. Er wird schon da und dort Hinweise geben, vermutlich. Ne? Ja, ich meine, er kämpft da sehr gegen die Religion. Ne? Vielleicht, dass er da auch eher psychologische Argumente hineinbringt, wie die Menschen entstellt und so weiter und verzerrt. Ja, das kann schon sein. Durch Abschaffung der Religion, durch Materialismus, materialistische Einstellung, kann man das sicher fördern, nach seiner Ansicht.
Ja? Aber was soll das reine Denken sein? Das hört sich so an, wie ein Denken ohne Körper möglich
wäre. Das bringe ich immer jetzt. Ne? Das haben wir ja lang genug vorher schon diskutiert an den Idealisten. Ne? Das reine Denken ist in sich ein Problem. Aber wir kommen drauf, dass es immer vorausgesetzt ist. Das zumindest ist nicht abzustreiten, wenn Sie irgendetwas sagen oder wissen, ne? Gibt es ein Wissendes, das seinem Inhalt noch vorausgesetzt ist. Und wenn Sie dieses Wissende selber nennen.
Aber ist das rein hypothetisch, dass das auch ohne einen Körper stattfinden könnte?
Solche Hypothesen haben wir bei Platon gefunden. Ja? Und Platon stellt nicht als Hypothese auf, sondern er versucht zu argumentieren. Und es hat sich herausgestellt, dass die Argumentation nicht greift. Ja? Weil eben dieses Denken für sich abgehoben dann bloße Unbestimmtheit ist und, und seine Rolle als Prinzip von allem nicht erfüllen kann. Ja? Weil gerade die aristotelische Antwort darauf, das Geistige braucht eine Materie, an der es ist. Ja? Ja?
Ich möchte jetzt noch mal die Frage stellen, ob es wirklich das Denken ist, das immer vorausgesetzt ist.
Ja.
Weil es ist doch eigentlich das Denkende, dieses Wissen.
Ja.
Das ist nicht mehr das Denken.
Ja, haben Sie schon recht. Haben Sie ganz recht. Das Denkende. Ne? Das ist ja genau das, was sich immer entzieht. Ne?
Ja.
Denken ist ein bisschen ein unscharfer Begriff, so wie Wissen auch. Ne? Da kann man immer sagen, das ist der Inhalt und das ist das Wissende selber, dieser Akt. Ja? Wenn man es genau nimmt, muss man sagen, das Denkende selber. Ja, ist vorausgesetzt. Und genau das kann im Denken nicht eingeholt werden. Das ist eine der Denkgrenzen. Ne?
Ja, also ist es nicht mehr das Denken selber.
Ja, aber es muss damit auch irgendwas zu tun haben, ja. Ne? Weil es ja das Denkende ist.
Es ist das Selbstbewusstsein, das nicht mehr im Sinne eines reflexiven Denkens gepasst werden darf.
Naja, aber die Frage ist selbst, ob es das Selbstbewusstsein ist. Ja, gut, in gewissem Sinn schon. Ja.
Also schon mal erwähnt haben, Frank von Hennig und so, die gehen davon aus, dass das Selbstbewusstsein die letzte und integrierbare sozusagen Tatsache ist. Aber das Selbstbewusstsein wird nicht nach dem Reflexionsmodell vorgestellt.
Ja, aber dann ist wieder die Gefahr, dass in die bloße Unbestimmtheit fällt. Ne? Das ist auch zu wenig. Von Frank her bleibt dann eigentlich eine Identität, die durch Reflexion nicht verunstaltet werden darf. Ne?
Eine Beziehungslose.
Genau. Und das heißt aber, dass sie unmittelbar zusammenfällt. Das wäre so ähnlich wie bei Schelling mit Identitätssystem.
Das Einzige, was du sagst, ist ein Bewusstsein, das von sich selbst besteht, also das mit sich Ursprung
vertraut. Ja, genau. Ne? Aber in dem mit sich vertraut sein ist die Differenz schon wieder drin. Also das ist eigentlich nur eine verbale Lösung, wenn man es genau anschaut, ist es keine Lösung. Es spielt mit Identität und Differenz. Ja? Einerseits soll es völlige Identität sein, weil es immer mit sich total vertraut ist, ne? Andererseits ist darin schon mit sich, mit dem Sich, ist immer schon eine Spannung drin. Ja? Wenn man die jetzt herausnimmt und sagt, dass ich weiß etwas anderes und dieses andere ist es selbst, ja, dann geht es in der Differenz verloren. Das andere kann nie das Ich sein.
Ja? Das möchte er eben vermeiden.
Genau, das möchte er vermeiden. Gut, aber als Alternative hat er nichts anderes, als dass er die Identität ansetzt. Und ich habe extra versucht, in meiner Darstellung der Denkstruktur zu zeigen, die Denkstruktur selber ist immer diese ganze Dreiheit. Die ist Identität und Differenz zugleich. Das lösen die Idealisten so auf, dass sie sagen, das Ich weiß sich selbst, ja, und ist einfach auf einer Ebene zugleich Identität und Differenz. Und das geht nicht, meines Erachtens. Ja? Sondern es muss immer der Ebenenunterschied eingehalten werden. Wir haben etwas, was wir wissen, und dieses Etwas ist vermittelt und bewusst für ein drüberstehendes Denkendes. Ja? Und dieses Ethos ist zugleich dann auch in Differenz zu diesem Denkenden, weil das Denkende ja kein Inhalt ist. Ne? Und diese Struktur selber ist faktisch vorhanden und sie ist zugleich auch problematisch, weil wir nicht wissen, wie sie zustande kommt. Ne? Das Denken selber kann nicht Prinzip sein, kann sich seine Inhalte nicht geben. Und weil wir andererseits sagen müssen, es ist sich damit immer auch seiner Begrenztheit bewusst. Weil es Inhalte hat, die es nicht von sich selber her schaffen konnte.
Ja, aber es ist problematisch, weil wir den Ebenenunterschied ja gar nicht so genau einhalten können. Ja?
Warum?
Ja, weil dieses Denkende oder Wissende ja immer auch in der Ebene schon entfalten
ist, die sich bezieht. Das ist ja die Seite der Identität. Zugleich muss es aber drüber stehen.
Ja.
Wenn es nur auf der unteren Ebene stünde, nur ein Gewusstes wäre, ja, dann wäre das Gewusste von niemandem mehr gewusst. Dann wird das Ganze auf der Inhaltsebene. Ja, ungefähr, ja. Ja. Oder auch eines Empirismus, der nur die empirischen Inhalte gelten lässt. Ne? Aber in Wirklichkeit ist dieses Gewusste immer auch im Denken. Und das Denken selber weiß sich, also vom Gewussten her kann es zurückreflektieren auf sich. Und kann sie aber nicht einholen. Ne? Also ich sage ja nicht, dass diese Dreierstruktur eine Lösung ist, sondern es ist nur die, meines Erachtens, die stringente Formulierung des Problems des Denkens. Ja? Aber so wie es der Freund macht, ist es überhaupt, unterbietet es auch noch die Idealisten. Weil es einfach gegeneinander ausspielt, Differenz und Identität. Ja? Das ist gar nichts. Da kommt man auf die echte Struktur des Denkens nicht drauf.
Es ist so ziemlich ähnlich dem Standpunkt von Nichte, den wir auch schon kennengelernt
haben. Ja.
Ursprüngliche Einheit von Jesu.
Ja, schon. Nur, dass bei Fichte auch immer wieder das Nicht-Ich reinkommt. Der Fichte arbeitet die Dreiheit schon schön heraus. Er arbeitet die Identität des Ich im Unterschied von Ich und Nicht-Ich heraus. Die ersten drei Grundsätze, der dritte Grundsatz speziell in der Wissenschaftslehre. Ne? Und auf dem baut er auch später auf, nur versucht er dann dieses dritte, das übergeordnete, noch weiter hinauszuschieben. Ne? Aber er hat immer die Dreiheit. Und beim Frank wird das eine gegen das andere ausgespielt. Ne? Also die Differenz des Gewussten wird ausgespielt gegen die Identität des Wissens. Entweder oder. Ne? Entweder es ist eine Differenz da, dann ist kein Ich, weil das ist dann ein anderes. Oder es ist eben die bloße Identität da, dann dürfte es auch kein Ich sein, weil dann ist es einfach gesunder in der Unbestimmtheit der Identität. Ja? Ohne Differenz gibt es kein Wissen. Ja? Gut, jetzt sind wir schon wieder ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Also ich muss einfach, was ich noch vorhabe, bringe ich jetzt noch schnell. Ne? Ich hatte vor, nach Marx noch auf Stirner und Nietzsche einzugehen. Ja? Ich muss jetzt schon froh sein, wenn ich mit dem Marx fertig werde. Ich möchte aber dann auf jeden Fall den Stirner noch andeutungsweise bringen, weil er den wichtigen Schritt vom Denken zum Willen macht. Ich habe im Titel den Willen drinnen. Ja? Zu dem sind wir noch gar nicht gekommen bisher. Ich wollte nur zeigen, aus den Ausführungen bisher zeigen, dass der Wille auch vom Idealismus nicht gefasst werden kann. Ja? Jetzt einerseits das Individuum haben wir schon einigermaßen gesehen, wir bleiben im Denken immer im Allgemeinen und können die Einmaligkeit des Individuums nicht erreichen. Das ist die eine Problematik, obwohl mit dem Individuum anscheinend irgendein anderes des Denkens angesprochen ist, das Inhalt geben könnte eventuell. Aber es zerrinnt immer wieder in allgemeine Relationen, wie wir gerade gesehen haben bei Feuerbach. Also die Sinnlichkeit, die was Individuelles geben sollte, ist schon eingebaut in reflexive Zusammenhänge. Und löst sich darin auf, ist als anderes des Geistes nicht mehr vorhanden. Also das eine ist die Individualität und das andere ist der Wille, der eben auch eine Funktion erfüllt, die das Denken nicht erfüllen kann. Das wollte ich aber erst zeigen, schrittweise. Das werde ich auf jeden Fall dann noch anhand von Stirner kurz demonstrieren. Zum Nietzsche kommen wir, glaube ich, nicht mehr, das wird schon zu lang. Also wenden wir uns noch einmal die letzten 10 Minuten dem Marx zu, ja, wenn wir einen Einstieg haben. Der Marx orientiert sich sehr stark an Feuerbach. Ja. Er stimmt mit ihm über weite Strecken überein, aber er modifiziert ihn an wesentlicher Stelle dann auch und hält das für eine Weiterentwicklung und Verbesserung von Feuerbach und von dessen Materialismus. Also ähnlich gleich wieder die Kritik an Hegel oder am Idealismus, ne, der Hegel steht dann meistens für die Idealisten insgesamt, dass diese Fundierung im Denken einfach bloße Abstraktion ist. Ne, also die ganze Logik Abstraktion, und Marx ist der Ansicht, dass dieser Übergang von der absoluten Idee dann zur Natur, wie es im hegelischen System der Fall ist, ein Eingeständnis von Hegel ist, dass das abstrakte Denken für sich nichts ist. Also das abstrakte Denken muss in ein anderes übergehen, um sich zu realisieren. Es ist für sich selber gar nichts vorhanden. Aber Marx meint eben auch, dass die folgende Realphilosophie, die bei Hegel dann weiter aufgebaut wird, auch sich nur mit reinen Gedankengeschehen beschäftigt und mit reinen Gedankendingen. Dass das genauso abstrakt bleibt. Also ähnliche Einwände wie bei Feuerbach, das ist eine Abstraktion, das betrifft nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit hingegen sind die Naturgegenstände. Genauso wie bei Feuerbach die sinnlich erfassbaren Gegenstände. Das ist wirkliche Existenz. Und eben auch der Mensch als Naturwesen in seiner Leiblichkeit und Sinnlichkeit. Das ist wirkliche Existenz. Und diese Einzelwesen, ebenfalls wieder in Parallele zu Feuerbach, stehen durch Wesenskräfte in einem großen Zusammenhang. Also Einzelwesen und Wesenskräfte sind vereint im Ganzen der Natur, und Natura heißt ja auch das Wesen. Die Natur einer Sache ist das Wesen der Sache, wird vielfach so verwendet, und vor allem in den Pariser Manuskripten, also von 1844, spielt Marx sehr gern mit diesen Begriffen, um diese Zusammenhänge vom Einzelnen bis zum Universalen zu thematisieren. Das Einzelwesen soll eigentlich individuell sein und sinnlich. Die Wesenskräfte fallen dann in den Bereich der Erfahrung, wo das Ganze miteinander verbunden ist, aber noch konkret beobachtet werden kann. Und das eigentliche zugrunde liegende Wesen ist die Natur selbst. Das sind aber eigentlich nur Verbalismen, mit denen diese Verbindung hergestellt wird. Das ist im Grunde kein Argument, aber er spielt recht gewandt und elegant mit diesen Begriffen, da in den Pariser Manuskripten. Und dort bezeichnet er den Menschen auch sehr oft als Gattungswesen. Also auch wieder in Anspielung an Feuerbach, der sagt, das Wesentliche des Menschen ist die Gattung und das Erkennen auch der Gattung. Und dieses Gattungswesen ist für Marx eben auch ein zu sich kommen der Natur. Die Natur kommt im Menschen zu sich selbst und entwickelt sich dann eben auch durch die Menschheitsgeschichte hindurch wieder zu ihrer eigenen Vollendung, oder sollte sich zumindest so entwickeln. Die Geschichte des Menschen ist damit ein Teil der Naturgeschichte. Also Materialismus in dem Sinn, dass die Natur, die Materialität, das Prinzip von allem anderen ist. Grundlegende Basis für alles. Der Unterschied zwischen Feuerbach und Marx besteht darin, dass Marx das Verhältnis von Mensch und Natur und auch das Verhältnis von Mensch und Mensch anders verankert und umfassender verankert als Feuerbach. Bei Feuerbach ist das Verhältnis von Mensch zu Natur vor allem theoretisch und durch Anschauen gefasst. Die Sinnlichkeit bindet uns ein und dann auch die Emotion. Und das Verhältnis, das praktische Verhältnis von Mensch zu Mensch ist vor allem emotional durch Liebe gekennzeichnet. Und für Marx wird beides, sowohl das Verhältnis des Menschen zur Natur, als auch das Verhältnis des Menschen zum anderen Menschen, in der Praxis verankert. Die Praxis bringt beides zum Ausdruck. In der Praxis ist schon integriert sowohl die theoretische Seite, die Anschauung, das Denken und so weiter, als auch die Emotion, das ist schon drinnen, aber es ist noch weiter gefasst, es ist noch mehr. Wir stehen nicht nur theoretisch in einer Erkenntnis der Welt, sondern wir tun sie, wir vollbringen sie, wir bearbeiten sie. Das ist die eigentliche Wesensbestimmung des Menschen, dass er praktisch tätig ist. Und durch diese Bearbeitung der Natur, durch diesen Stoffwechsel mit der Natur, wie Marx auch immer wieder sagt, verallgemeinert sich der Mensch. Denn er wird jetzt selber für andere erkennbar als gleichartiges Wesen, für andere Menschen. nicht bloß sinnlich, ne, dass man einen anderen Menschen als Gegenstand in der Erfahrung hat und auch nicht nur emotional, sondern in der echten Tätigkeit, indem wir Gegenstände bearbeiten und mit diesen bearbeiteten Gegenständen in der Gesellschaft auf andere zurückwirken und die wieder auf uns. Ne? Also die Praxis selber ist für Marx prinzipiell gesellschaftlich. Ja? Hier eröffnen wir uns den anderen Menschen, hier verallgemeinern wir uns, hier vernetzen wir uns miteinander. Also der Mensch als gesellschaftlich handelnd oder gesellschaftlich produzierend ist für Marx universell produzierend. Ja? Auch hier wieder die Beziehung zu Feuerbach, der auch sagt, in der Beziehung zum anderen realisiert sich die Allgemeinheit. Ja? Und bei Marx ist es eben die Tätigkeit, das Handeln, die Arbeit auch, die Bearbeitung der Natur, in der sich diese Allgemeinheit realisiert. Die Gesellschaft ist letztlich die vollendete Wesenseinheit des Menschen mit der Natur. Also ganz feuerbachisch wieder. Diese Einheit in der Gesellschaft repräsentiert die Allgemeinheit der Natur. Also eine solche Realisierung der Gesellschaft, dass sie sich frei assoziiert, dass die Menschen harmonisch zusammenleben, realisiert sich aber nicht so ohne weiteres. Die tritt nicht einfach so in der Geschichte auf, sondern die muss sich nach Marx erst im Lauf der Geschichte einstellen durch die Tätigkeit des Menschen. Und weil die das eigentliche Ziel ist und erst wenn sie eintritt, die Menschen ihre Geschichte selber machen können, gemeinsam, ne, wenn sie sich harmonisch vereint haben, ist das, was vorher geschieht, für Marx eine Vorgeschichte. Also unsere bisherige Geschichte der Klassenkämpfe, ne, der Herrschaftsverhältnisse und so weiter, ist für Marx Vorgeschichte. Die eigentliche Geschichte beginnt erst, wenn die Menschen Geschichte machen können, gemeinsam. Ne. Im Chaos der gegensätzlichen Interessen kann keine Person Geschichte machen, sondern jede Person kann nur ihre eigene Praxis machen. Ne? Weil die anderen Personen etwas anderes draus machen, aus dem, was ich versuche. Ne? Aber wenn die Menschen einmal sich vollkommen vergesellschaftet haben und sich also einig sind, dann können sie gemeinsam auch ihre Geschichte gestalten. Ne? Das wäre also das Ziel. Aber die Vorgeschichte funktioniert nicht so einfach. Ne? Und weil die Menschen sich ja vergegenständigen müssen, um sich zu verallgemeinern, veräußern müssen in der Arbeit, deshalb müssen sie sich oder können sie diese Veräußerung, Vergegenständlichung auch missbrauchen. Ne? Und es können Probleme dadurch eintreten, durch diese Vergegenständigung. Und Marx charakterisiert es vor allem mit dem Begriff der Entfremdung. Ja? Dass das, was ich produziere und mache, nach außen setze, wo ich mich selbst hineinlege, mir selbst fremd wird. Ein anderes wird, dass ich mich selbst von mir entfremde. Ja? Dass ich etwas aus mir herausstelle, was nicht mehr ganz harmonisch mit mir zusammenhängt. Sogar als Gegenkraft auftreten kann gegen mich. Ja? Die Entfremdung in der Rechtsphilosophie, in der bürgerlichen Gesellschaft möglicherweise. Ja, da hat Marx schon angeknüpft auch. Ja, ja. Ich bin jetzt nicht sicher, ob Hegel das genauso verwendet, schon. Terminus
Entfremdung.
Der frühe Hegel.
Ähnlich, ja.
Könnte schon sein, dass Marx hier anknüpft. Ne? Ja, ja, könnte schon sein. Es gibt da, also beim späten Hegel in der Rechtsphilosophie, in der bürgerlichen Gesellschaft, gibt es schon gewisse Brücken zu dem Kapitalismusbegriff von Marx. Ja. Da gibt es auch Verbindungen. Ja. Ja. Ja, und Marx versucht jetzt Geschichte, diese Vorgeschichte zu analysieren. Ne? Und dabei kann er sich nicht gut auf Feuerbach stützen, der bietet diesbezüglich nichts. Ne? Schon gar nicht eine Perspektive für die Zukunft, die man gesellschaftlich so wirksam machen könnte, wie Marx das dann gemacht hat. Und hier greift Marx eben speziell auf die Dialektik von Hegel zurück. Er sieht also am Anfang die Einheit der Menschen, dass sie gezwungenermaßen durch die übermächtige Natur zusammenarbeiten müssen, um sie überhaupt am Leben zu halten. Kooperation der Menschen durch die Übermacht der Natur. Eine Einheit noch, Herdenbewusstsein nennt er das auch. Und dann im Fortgang der Entwicklung durch die Arbeitsteilung speziell immer mehr Beherrschung der Natur einerseits, aber andererseits auch Abhängigkeit der Individuen voneinander, ne? Und Spannung zwischen dem Interesse des Einzelindividuums und dem Interesse der ganzen Gesellschaft oder Gemeinschaft. Ne? Weil das einzelne Individuum ist abhängig von der Gesellschaft, muss sich aber anpassen, ne? Damit es diesen Rückhalt nicht verliert, damit es nicht isoliert wird. Ne? Weil sie auch Vorteile hat von der Gesellschaft. Und da treten dann Spannungsverhältnisse auf, die zu einer Entfremdung führen. Ne? Ja, wir sind ziemlich am Ende dieser Zeit angelangt. Ich werde nächstes Mal fortsetzen. Danke.